52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Liebe 52 Runs Hörer, wir sind in einer Doppelfolge und jetzt bei der Nummer 15 bei Viktoria Fahringer, die uns in der letzten Folge einiges über ihre gastronomische Erfahrung, über ihr Hotel, über ihr Schaffen als jüngste Haubenköchin Österreichs mit 21 Jahren und über all die anderen Aktivitäten erklärt hat, wie sie es gemacht hat in 11 Jahren Berufserfahrung beziehungsweise in 6 Jahren unternehmerische Erfahrung, all das unter einen Hut zu bringen. Und spannenderweise war das nicht alles. Es gibt nur so viel zu berichten. Deshalb herzlich willkommen in der Folge 15 und im zweiten Teil zu unserem Gespräch, liebe Viktoria Fahringer. Hallo.
Hallo, Rudi.
Nachdem es so viel zu berichten gibt, haben wir im ersten Teil oder in der Folge 14 den Gastronomie-Teil durchbesprochen und der ist hochinteressant, aber wir sind nicht fertig. Es gibt so viel mehr zu berichten, wovon all die, die unternehmerisch tätig sind oder das vielleicht in der Zukunft sein wollen, lernen können. Und darum geht's ja in dem Podcast von 52 Runs, nämlich um eine Begleitung durch das erste Jahr Unternehmertum. Und neben den Gastrothemen, die wir besprochen haben in der Folge 14, geht's jetzt um Produkte. Es gibt zwar natürlich in der Gastronomie ist das Produkt das Getränk oder das Essen, aber es gibt in deinem unternehmerischen Leben noch einige andere Produkte, ganz unterschiedliche Aspekte werden wir da beleuchten. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem Thema der Kochschule, weil das ist auch ein Produkt, bei dem Wissen vermittelt wird und bei dem du anderen das Kochen beibringst. So einfach ist es, aber wie ist es entstanden?
Tatsächlich ist es so entstanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt 2 Lehrlinge ausgebildet, ein Mädchen und einen Jungen damals. Und die 2 sind nach wie vor, ich glaube, mein größter Stolz. Die waren so fleißig und so gut. Und irgendwann, ich war da selber 18, wie ich die ausgebildet habe. Also was weiß ich über Führung? Was weiß ich über Teamgeist? Alles, was ich gehabt habe, ist Know-how, so wie man halt haben kann mit 18. Und die notwendigen Ausbildungen natürlich. Und irgendwann haben sie gesagt, ach, Viktoria, du kannst das immer so gut erklären, du solltest eigentlich Lehrerin werden. So, der Satz hat mich nicht loslassen. Und wie es meistens ist, ich denke danach. Dann war eben der besagte Umbau bei uns fürs Hotel Viktorias Home eben, also die Umstrukturierung. Und ich habe mir gedacht, na, wenn ich die Küche schon neu baue, weil die habe ich neu gebaut, dann baue ich es doch so, dass ich dort auch eine Kochschule machen könnte. Erzähl das meine Eltern, der Papa so, ist immer ein positiv gestimmter Pessimist. Also ich meine, ja, wenn es nichts wird, dann ist halt einfach eine Restaurantküche. Und die so, ja genau, Papa, wenn es nichts wird, dann ist es halt das. Und dann war es tatsächlich so, dass wir im Sommer damals gestartet haben und eben unter den Restaurantgästen Werbung gemacht, dass wir jetzt eben auch Kochkurse anbieten. Das war damals noch ein Thema, das war ganz, ganz neu. Mittlerweile bieten ja viele Kochkurse an. Und dann haben wir die ersten Kochkurse gehalten. Es waren wirklich nur 3 damals mit zwischen 2 und 5 Teilnehmern, so dass wir uns gedacht haben, so, wird das was? Wir wissen es nicht. Und dann habe ich gesagt, na zum Papa, wir warten jetzt nur das Weihnachtsgeschäft ab. Vielleicht überlegen sich Leute, sowas zu verschenken zu Weihnachten. Kann ja sein, Gutscheine oder so. Und so war es dann tatsächlich. Weihnachten hat es dann richtig angefangen zu boomen. Wir reden von Weihnachten 2019. Ja, und dann, wie wir alle wissen, 2020, März, war dann Lockdown-Zeit. Das heißt, wir hatten einmal die Herausforderung, die Leute waren super, die haben alle weiterhin Gutscheine gekauft wie die ihren, was super war, wirklich toll war, aber wir konnten sie ja nicht umsetzen, die Kurse. Und irgendwann war dann die Planrechnung zwischen Lockdown 2 und 3, okay, wenn wir jetzt jede Woche einen Kurs halten, dann kann ich ein ganzes Jahr eigentlich keine Kursplätze mehr verkaufen, weil ich die Gutscheine einlösen muss. Und dann irgendwann ist ein 2. Kochschultag dazugekommen und irgendwann war dann der absolute Peak 20, ich glaube es war 24 oder 23, wo wir 60 Kurse in einem Jahr gehalten haben. 60 Kurse mit über 23 mittlerweile verschiedenen Themen.
Also zu Beginn des Invests in die Küche war natürlich ein Plan B von Papa da, der gesagt hat, so,
ja, was eigentlich der Plan A ist.
Das Wirtshausküche.
Ist auch wurscht. Genau.
Aber da muss man, glaube ich, durchhalten. Also zunächst mal muss man durchhalten durch eine Zeit, wo man 3 Buchungen hat oder die Kochschule mit 3 Leuten macht und dann erzählen einen, vielleicht nicht nur die Eltern, sondern auch andere, das wird nichts.
Ja. Ja, du sitzt halt dann, also bei uns ist es immer bei den Kochkursen so, es gibt Kurse, die starten vormittags, Kurse, die starten nachmittags und am Anfang gibt es immer halt einen Kaffee, wenn die Leute ankommen, bis wir anfangen können. Und bei den ersten Kurse waren halt einmal, waren wirklich nur zwei teilnehmende Personen da und die sitzen dann da und sagen, ja, und wer kommt noch? Wie viele Leute kommen noch? Und dann stehst du da und sagst, ja, jetzt sind halt nur zu dritt. Und während das für mich mit sehr viel Scham verbunden war, war das für die Personen aber cool. Wir haben zu dritt einen Kochkurs, das ist ja arg.
Ja, was können die heute sagen? Die können heute sagen, ich habe alleine oder zu dritt mit einer Haubenköchin
ganz genau
den Kochkurs
gemacht. Ja, genau. Und ich glaube, das werden sie für immer in Erinnerung halten. Und das waren halt quasi die ersten Baby-Steps und die gehören halt einfach immer dazu. Und mittlerweile ist es so, wir haben zwischen 6 und 8 Teilnehmer in allen Kursen eigentlich. Wir haben aber auch größere Kurse zwischen 12 und 15. Der größte, den ich mal gehalten habe, waren 32 Personen. Das war ein riesen Teambuilding-Event. Da haben wir dann aber andere Locations. Das geht dann bei uns in-house natürlich nicht mehr. Aber Kochen ist wirklich was und Essen, das die Leute verbindet. Also nicht nur die Leute, die sagen, ich will zu Hause besser kochen, sondern wir haben immer wieder Firmenveranstaltungen da, die dann unterm Kochen über irgendwelche Zahlen und über irgendwelche Quartalsziele reden, wo ich meine Ohren dann immer zumache und mich einfach auf den Herd konzentriere. Aber das ist tatsächlich was, was einfach, andere gehen golfen und andere machen einen Kochkurs und besprechen da
firmeninterne Dinge. Bei dir die Motivation, das auch weitergeben zu wollen. Weil normalerweise ist ja so, wenn man was besser kann wie andere,
ja,
möglichst nicht weitergeben. Weil man kann es ja gerade besser und sobald man es weitergibt, ist es schlecht. Weil dann kann es ein anderer auch vielleicht gut.
Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich nichts davon halte, wenn man auf Schätzen sitzen bleibt, ohne sie zu teilen. Und zum zweiten, weil ich glaube, wenn alle bessere Leistung bringen, dann steigt die Gesamtqualität und der Anspruch dafür. Also zum Ersten, ich war auch im Ausland tatsächlich, ich war zwischen meinem zweiten und meinem dritten Lehrjahr, war ich über 2 Sommer einmal in Frankreich an der Côte d'Azur und habe dort gearbeitet und einmal in Deutschland, in Hamburg, in einem 2-Sterne-Michelin-Haus. War mir wichtig, bevor ich den Betrieb übernehme, dass ich auch andere Betriebe gesehen habe, wenn auch nur impulsartig, weil Routinen wollte ich eigentlich nicht kriegen, ich wollte wirklich einfach Impulse haben. Und ich habe gemerkt, es gibt unterschiedlichste Charaktere. Es gibt wirklich Führungskräfte oder Kollegen, die wollen ihre Rezepte teilen, die freuen sich, wenn du es nachkochst. Die sagen, ja cool, schau, ich habe das Rezept ja auch von dem und dem Kollegen. Ich gebe dir das jetzt, schreib's dir auf, mach das so und so. Und es gibt wirklich welche, die sagen, ich gebe meine Rezepte nicht her. Und ich glaube, beides ist irgendwo legitim. Mein Anspruch ist aber dann, und da kommen wir zum Zweiten, wenn Menschen zu Hause besser kochen können, wenn der Endkonsument mehr genießt, sich bewusster bei der Wahl von den Lebensmitteln entscheidet oder wenn der beim Besuch im Restaurant auf die Einzelheiten dann achtet, wo wir drauf eingehen, dass man zum Beispiel sagt, ja, und wenn ihr Gerichte anrichtet, nehmt so einen warmen Teller zum Beispiel, dann steigt ja der Gesamtqualitätsanspruch. Und das macht manchen anderen Kollegen von mir vielleicht auch unterbewusst ein bisschen Angst, wenn sie sagen, ja, du kannst es doch nicht den Leuten sagen, wie man Gulasch macht, dann kommt er ja nimmer. Aber man muss einfach verstehen, dass die Leute prima, wenn sie essen gehen, ja nicht nur wegen am Essen gehen. Da gehört ja so viel mehr dazu. Die Gastronomie, die Philosophie des Gastgeberseins, dass du vom Alltag flüchten kannst, dass du einfach mal raus kannst aus deinen eigenen 4 Wänden. Darum geht's doch. Und nicht nur darum, dass ich wohin gehe, iss und satt werde. Geht ja um mehr.
Jetzt gibst du bei der Kochschule so viel Wissen weiter und da stellt sich natürlich die Frage, von wem würdest du noch gern lernen? Oder gibt's einen Koch, eine Köchin, wo du sagst, hey, mit der oder dem würde ich gern mal selbst?
Also ich habe in meinem direkten Umfeld wirklich ein paar sehr, sehr tolle Persönlichkeiten. Habe auch dahingehend ein Kollektiv gegründet. Aber es ist, glaube ich, einfach der rege Austausch mit vielen Gleichgesinnten. Also dass du wirklich Menschen hast, die auch detailverliebt an die Arbeit herangehen, die gerne tun, was sie tun, und das merkst du oft ganz zufällig. Also ich könnte jetzt gar nicht wirklich bewusst Menschen rauspicken, wo ich sage, und die Person und die Person und die Person, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich ins richtige Umfeld einfach stellt, weil irgendwo ist man ja dann das Produkt von den Menschen, die einen umgeben. Also muss man sich auch zu Veranstaltungen hintrauen, die im Idealfall den Spirit irgendwo widerspiegeln, den man selber hat.
Aber dann lass uns doch über dieses coole Kollektiv.
Das coole Kollektiv.
Vor uns liegt die Karte des Kollektiv. Ja, was ist es? Ein Netzwerk oder ein Zusammenschluss von Spitzenköchinnen oder was ist das Kollektiv?
Genau. Also wenn man sich das Foto von uns anschaut, das Teamfoto, also das Kollektiv ist ein kulinarisches Kollektiv, daher kommt der Name. Und wir sind 4 SpitzengastronomInnen, bestehend aus einer Sommelier, der Sommelier des Jahres, Helena Jordan aus Niederösterreich. Dann gibt es noch die Sandra Scheidel aus Wien, die ist Junge Wilde Gewinnerin. Es ist ein sehr renommierter Kochwettbewerb in Österreich. Dann gibt es die Jamie Reisinger, die war Patissier des Jahres. Und dann gibt es mich, ich bin Köchin des Jahres geworden. Und wir sind eigentlich immer bei den gleichen Veranstaltungen zugegen gewesen. Also wir haben uns unabhängig voneinander sicher schon 3-4 Jahre gekannt, immer wieder mal kurz lockerer Smalltalk geplänkelt. Und irgendwann haben wir uns einfach getraut und gesagt, na, dann unterhalten wir uns doch mal ein bisschen mehr in depth. Schauen wir mal, was treibt denn die eigentlich an? Könnte man nicht auch zusammenarbeiten? Und so ist dann wieder mit Ego runter tatsächlich unser Kollektiv entstanden, weil wir gesagt haben, okay, jeder Einzelne von uns strahlt sehr hell. Was könnte denn passieren, wenn wir uns zusammentun? Wie hell können wir denn strahlen? Statt dass man sagt, okay, du bist auch eine erfolgreiche Frau, du bist meine Konkurrentin. Na, wozu denn? Wenn die Gesamtqualität steigt, dann haben wir alle was davon. Und das ist unser Ziel.
War so in der ersten Folge so ein großer Punkt, Ego runter. Gerade dann, wenn man sie zusammenschließt und miteinander arbeitet, anstatt die Ellbogen auszufahren und gegeneinander zu arbeiten, dann muss man erst recht das Ego runterschrauben.
Ja.
Und wer bucht euch und wofür? Also da geht es um große Unternehmen, die bei Produktpräsentationen und Events Spitzenköchinnen und Köche brauchen und die buchen dann auf kollektiv.com zum Beispiel.
Ganz genau. Das sind unter anderem, man kann sich so vorstellen wie Designer, die Mode zum Beispiel designen, die irgendwie einen neuen Kollektionslaunch haben, die rund um diesen Lounge einfach auch eine künstlerisch inszenierte Speisengestaltung gerne hätten. Oder aber es geht in eine andere Richtung, es sind Küchengeräthersteller, die spannende Geräte haben, die wir cool finden, Beispiel, ob es jetzt ein Messer ist, ob es Pfannen sind zum Beispiel, die sagen, hey, wir bringen neue Produkte raus, entweder wollt ihr uns in der Produktentwicklung begleiten oder können wir nicht als Testimonials zum Beispiel zusammenarbeiten, dass wir Videos aufnehmen, Tutorials aufnehmen. Ein ganz anderes Thema ist, dass wir auch auf Bühnen die Präsenz haben, dass wir Speeches geben, Podiumsdiskussionen, Nachwuchsförderung machen. Natürlich auch Female Empowerment, weil das einfach was ist. Zusammenhalt ist immer gut. In dem Fall sind wir halt als Frauen, also es ist halt Female Empowerment, was nicht heißt, dass wir uns gegen Herren stellen, auf gar keinen Fall, überhaupt nicht. Das sind eigentlich so die Themen und im Endeffekt, wir decken gemeinsam ein kulinarisches Spektrum ab. Es ist ein Fine-Dine-Restaurant, das quasi on the road ist. Also wir sind Österreich und eigentlich im ganzen Dachraum weit unterwegs, kochen, wirken und haben, und das ist das Wichtigste, einfach unfassbar viel Spaß und Freude mit dem, was wir machen.
Also die Unternehmen, die dann euch buchen, das ist ja, für große Events sehr modern und einerseits werden Produkte präsentiert und die sind aber dann mit Sicherheit attraktiver dargestellt, wenn es eine gute Küche dazu gibt. Das heißt, es ist nur der eine Teil deines Schaffens in der Küche hier vor Ort in Kufstein und der andere Teil aber ja irgendwo draußen bei den Unternehmen, bei großen Präsentationen.
Ganz genau. Also das ist richtig gut auf den Punkt gebracht, das schaffen die wenigsten, mit denen ich Gespräche führe, das finde ich sehr schön, weil das heißt, ich habe richtig kommuniziert. Ich bin tatsächlich hier, das ist so mein Homebase, da bin ich tatsächlich immer seltener, aber ich bin hier, auch im Tiroler Hof, aber ich bin sehr viel unterwegs und ich habe im Endeffekt meine ganze Küche, mein Know-how, ich kann überall kochen. Ich habe einmal, das war total spannend, für Range Rover, die haben einen neuen Range Rover rausgebracht und ich habe in einer Garage, wo vorher noch das Auto drin war, die haben es gereinigt, eine Küche aufbaut und dann für knapp 200 Personen da ein Menü rausgeschickt. Also ich kann überall kochen und Freude für Kulinarik kann überall entstehen, auch in einer Autohausgarage.
Ja, aber da muss man dann trotzdem sehr, sehr kreativ sein, um nicht sozusagen in seinem Gastronomiebetrieb zu verharren und zu sagen, Hilfe, jetzt ist heute schon wieder kein Gas gekommen, das ist alles so schlimm und geht den Bach runter, sondern einfach neue Wege einschlagen, viele Möglichkeiten zu schaffen, Produkte zu generieren, und das Portfolio so zu gestalten, dass immer genügend zu tun ist.
Ja, man muss offen sein für Möglichkeiten.
Das ist eine Möglichkeit hat auch Mercedes gegeben. Mhm. Du warst Testimonial in einer Mercedes-Kampagne. Wie kommt man jetzt als Haubenköchin dazu, für Mercedes etwas zu machen?
Das war total spannend. Das habe ich mir damals auch gefragt, wieso melden sich die bei mir tatsächlich? Da bin ich dann doch immer sehr humble. Und Fakt ist, sie haben sich eigentlich Menschen ausgesucht, die Spitzenleistungen bringen. Da war unter anderem zum Beispiel der Franz Klammer war da dabei. Und es ist um Mental Health gegangen, um wie gehen solche Menschen wie wir mit Druck um? Was hilft uns? Und das war quasi eine Podcast-Aufnahme in einem fahrenden Mercedes sozusagen. Das war ein bisschen der Aufhänger, dass man sagt, okay, wir bringen super Leistung. Das heißt, wir brauchen auch super Support so in die Richtung. Was auch darum gegangen ist, dass man sich vielleicht einmal Hilfe in einer Therapie sucht. Weil ich sage immer, wir lassen uns ja einen Rücken massieren, wenn wir Verspannungen haben. Warum nicht auch den Geist, wenn wir Hilfe brauchen?
Ja, aber das ist eine spannende Frage, weil gerade in der Küche hat man den wahrscheinlich maximalen Druck. Ja. Ja. Also vielleicht ja, vergleichbar mit dem Hochofen bei der Föst oder was auch immer. Jedenfalls mit dem Druck, wie gehst du damit um? Wie funktioniert das?
Unterschiedlich. Also in meinen Anfangsjahren teilweise auch unerfolgreich mit unterm Kochen einfach kurz weinen. Also so ehrlich bin ich. Es ist so viel Druck, du musst motorisch du musst motorisch Höchstleistungen bringen. Du musst so viel im Blick halten, nicht nur diese 8 Flammen, sondern du musst dein Team im Blick haben. Du musst die Bestellungen koordinieren. Das Ganze ist halt dann auch noch mit Liebe am Teller landen. Gell? Also wir sagen ja nicht, okay, ich habe es erledigt und die Sache ist dann und fertig, sondern es soll ja auch irgendwie nur ein Gefühl rüberbringen am Tisch. Und in meinen Anfangsjahren, da haben wir natürlich schwer dann mit sowas, andere schreien. Mir sind dann halt manchmal Tränen runtergekullert, kurz geatmet, dann ist wieder gegangen. Aber mittlerweile, also ich bin in dem Coaching in Anspruch. Also wenn ich Höchstleistungsphasen habe, wo ich weiß, okay, ich weiß, das wird mich beschäftigen und das weiß ich dann, wenn es mir in der Nacht nicht schlafen lässt zum Beispiel, dann nehme ich doch Hilfe in Anspruch. Ist doch kein Problem. Überhaupt nicht. Sollten viel mehr Menschen machen, Hilfe in Anspruch nehmen.
Also die eine Variante ist zu verzweifeln und zu sagen, ist mit so viel Druck kann ich nicht umgehen und dann das Handtuch oder Küchentuch zu werfen, wie auch immer. Und das andere ist, ja, sich nicht zu schade zu sein und jemanden zu suchen, der dabei unterstützt bei der Frage, wie kann ich denn jetzt mit so viel Druck umgehen, weil der Druck ist da und der wird nicht weniger werden und die Gäste erwarten sich was, wenn man reingeht in ein Haus, wo das rote Gourmet-Aufkleberchen an der Tür pickt, dann gibt es eine gewisse Erwartung und umso größer ist auch der Druck.
Ja. Ich glaube, das Problem ist da einfach, dass wir als Unternehmer, wir arbeiten gern effektiv, oder? Und manchmal sparen wir sparen oft bei gewissen Dingen, kannst du nicht sparen, aber bei sich selbst spart man dann doch am Anfang am ehesten. So wie du gesagt hast, man ist die eigene Reinigungskraft, man macht die Buchhaltung selbst, man deckt eigentlich von A bis Z alles ab. Aber dazu gehört halt auch, dass man sich bewusst ist, dass man sich selbst halt auch pflegen muss, dass man auch eine Verantwortung hat, nicht nur sich selbst und seinem direkten Umfeld gegenüber, sondern auch zum Wohle des Unternehmens, sollte man so realistisch sein und sagen, okay, passt, ich hole mir Unterstützung, weil das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, es wird nur besser gehen danach. Wenn du die richtige Person gefunden hast, mit der du sprechen kannst, was glaubst du, was du umsetzen kannst, wenn du mental auf dem absoluten Oberlevel bist?
Es sind lauter spannende Geschäftsbereiche, Produkte und Dienstleistungen. Wir haben über das Hotel gesprochen, über das Restaurant, über die Kochschule, über das Buch, über das Netzwerk, den Zusammenschluss im Kollektiv. Das klingt alles unglaublich positiv und ich weiß nicht, wie man es in 11 Berufsjahren hineinverpacken kann. Aber eine der entscheidenden Fragen bei den 52 Runs Podcasts ist auch immer die nach der Niederlage. Gab es in dieser Zeit eine große oder kleine Niederlage oder anders gefragt, was war denn in den 11 Jahren die größte Niederlage, aus der du dann auch ja sehr viel lernen konntest und letztendlich stärker hervorgekommen bist, als du reingeschlittert bist?
Mhm. Ich glaube, es ist eigentlich die Niederlage war eigentlich sehr minimal invasiv, was das Unternehmenskonstrukt angeht, aber für mich persönlich in meinem Werdegang sehr prägend. Man hat so bestimmte Ziele und ich bin aufgewachsen als sehr, sehr leistungsorientierter Mensch, wie man vielleicht jetzt, spätestens jetzt vielleicht merkt, dass mir Leistung zu bringen einfach Freude macht, aber auch wichtig ist. Und ich habe mir tatsächlich an eine Ausbildung herangewagt, mit voller Zuversicht und vollem Ehrgeiz, dass das alles gut gelingen wird. Und habe da einen Parameter nicht eingerechnet, und zwar, dass es nicht jeder gut mit dir meint. Und für manche Menschen ist Leistung auch ein Dorn im Auge. Und obwohl so eine Ausbildung am Ende aus 14 Prüfungen besteht, die du alle mit sehr gut abschließt, gibt es halt dann eine Prüfung, bei der ein Mensch die Handhabe drauf hat, die dann sagt, na, aber hier wirst du nicht auch erfolgreich sein. Und das war tatsächlich was, wo du dir dann verkopfst und sagst, ja, aber habe ich nicht genug Leistung, aber hat es nicht gereicht oder war es nicht gut genug? Und irgendwo zu akzeptieren, dass trotz all der Leistung, die du bringst, dass du nicht alles kontrollieren kannst und dass man sich danach vielleicht überlegt, okay, richtiger Weg oder nicht? Mache ich so weiter oder nicht? Muss ich die Prüfung wiederholen oder wozu mache ich es eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel? Und das war eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur stur nach Achievements arbeitet und sagt, okay, Step, 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 sondern was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich wirklich bei jeder Entscheidung, die ich triff, immer auch, so kitschig das klingt, mein Herz mitnehme. Weil ich bin rund um die Uhr Unternehmerin. Ich höre nicht auf zu denken. Es gibt nicht wirklich einen Feierabend, wo ich sage, und heute interessiert es mich nicht mehr, sondern es ist, du bist immer damit beschäftigt und involviert und im Idealfall beschäftigst du mit Dingen, wo du einen Sinn dahinter siehst. Und das war mein größtes Learning, was eigentlich jetzt meine Stärke ist.
Und in dem Fall war das eine Niederlage, wo die Erkenntnis war, die Bewertung war nicht nach deiner Leistung, sondern nach dem Ego des Lehrers.
Ja, das ist ein Punkt definitiv. Und das andere ist, was das Learning daraus war, ist, dass man sich nicht zu sehr von der Bewertung von außen abhängig machen sollte, was den eigenen Selbstwert angeht. Weil Ego ist das eine, aber Selbstbewusstsein ist was anderes. Also man kann im Rahmen vom Kollektiv zum Beispiel das Ego runterschrauben, aber natürlich trotzdem Selbstbewusstsein und sich selbstbewusst sein, was man denn auf den Tisch bringt. Aber zumindest so, dass man sich von anderen nicht bedroht fühlt. Und ich glaube, das ist die Kernessenz von dem. War ein riesen, riesen Learning für mich.
Super. Danke sehr für dieses Learning. Da haben wir jetzt, können wir alle auch was mitnehmen davon, weil das betrifft auch jeden und jede Zuhörerin und ist sicher spannend. Ich würde gern als nächstes oder als letzten Punkt zu dem kommen, das da vor uns am Tisch steht. Und bevor wir zum Zaubermehl kommen, möchte ich dir und deinen drei Mitstreiterinnen herzlich gratulieren, weil die Präsentation bei 2 Minuten 2 Millionen vom Zaubermehl war mit 100%iger Sicherheit für alle Staffeln, die bis jetzt waren, die beste.
Wow, danke.
Ich glaube, ich kann es beurteilen. Habe schon 25 Jahre Marketing-Erfahrung, da darf ich das sagen. Entscheidend ist aber eine Frage auch beim Zaubermehl. Und ich habe mir da aufgeschrieben, ich mag diese Bodo Schäfer-Sprüche einfach, laufe mit denen, die schneller sind als du, ja, weil dann gibt's was zu lernen oder zu verbessern. Und in einem der Vorgänger-Podcasts haben wir auch mit der Viktoria Neuhofer gesprochen. Mhm. Und die hat geschildert, wie es, oder zumindest ansatzweise, wie es zu dem Zaubermehl kam, aber ihre Empfehlung war ja dann, einen der nächsten Podcasts mit dir zu machen, damit du erklärst, wie entsteht so ein Produkt? Weil ihr Thema war die Fragestellung. Ja, sie bräuchte sozusagen vegan, glutenfrei, möglichst einfach und so weiter. Also sie bräuchte so ein Produkt. Aber wie hast du es dann entwickelt?
Tja.
Das Zaubermehl.
Das Zaubermehl ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was können Menschen essen, die viele Dinge nicht vertragen. Und die Sache ist, ich habe den ganzen Diätologie-Background, also ich habe die Ausbildung zur Diätköchin gemacht, ich habe maturiert eben, wie gesagt, in Ernährung und Lebensmitteltechnologie und früh für mich verstanden, Genuss und Gesundheit müssen miteinander in Hand gehen. Nicht nur kann sich nicht ausschließen, sondern muss wirklich miteinander gehen, damit es nachhaltig funktioniert. Und die Viktoria ist damals mit einem Produkt an mich herangetreten und hat gesagt, probier mal das aus, ich glaube, dass das ganz cool ist. So, habe dann dieses Produkt gekriegt, zu dem Zeitpunkt sind viele Produkte bei mir angekommen. Das war damals, wo dieses jüngste Haubenkirchen Österreichs Thema sehr präsent war auch. Und habe gefühlt jede Woche von irgendeinem Startup halt neue Produkte da gehabt, die mal besser, mal weniger gut waren. Und das Zaubermehl tatsächlich in seiner Urform war so, dass ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht genau. Und ich habe mich dann mit ihr austauscht drüber und sie hat gesagt, ja, was ist denn das Problem? Und ich habe gesagt, naja, wenn wir was machen wollen, was nur mit Wasser funktioniert, dann muss die Konsistenz passen, dann müssen die Nährwerte passen. Ganz ideal ist es noch nicht. Die Viktoria haben dann erzählt quasi von ihren Plänen, wie sie es immer nennt, von der Welteroberung, wie sie es immer süß sagt. Und ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, lass mich mal arbeiten. Lass mich mal schauen, ob ich mit diesem Produkt nicht wirklich das hinkriege, was wir gemeinsam vorhaben. Und eigentlich war es eigentlich mehr so als Zusammenarbeit gedacht, dann ist es ein Unternehmen geworden. Das war von meiner Seite nicht gedacht. Für mich war das eine Rezeptbegleitung, also Rezeptentwicklung am Anfang. Und wir haben aber schnell gemerkt, okay, damit glaube ich, da treffen wir wirklich den Nied der Zeit. Und Zaubermehl heißt es deswegen, weil du nur mit Zaubermehl und Wasser schon Produkte und Gerichte kochen kannst, wofür du normalerweise entweder tierische Produkte und oder allergenhaltige Produkte brauchst. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Palacinke. Palacinke braucht man Mehl, braucht Milch, braucht Eier. Das heißt, Menschen, die Laktose nicht vertragen, können es nicht essen. Menschen, die Milcheiweiß nicht vertragen, können es nicht essen. Gluten, Weizen können es nicht essen. Eier, Veganer können es nicht essen. So, alles in allem schwierig. Das Zaubermehl besteht aus Kichererbsen, Reis, Tapioca und Kurkuma. Mit dem Zaubermehl und Wasser treffen wir all diese Needs. Es ist vegan, es ist allergenfrei, es ist auch noch nährstoffoptimiert. Es hat 30% weniger Kohlenhydrate, dreimal mehr Eiweiß und dabei auch nur 20 Gramm Ballaststoffe auf 100, was 10-mal so viel ist wie andere Mehle. Das heißt, wir haben da wirklich eigentlich total das Ökoprodukt geschaffen, weil es ist nichts Künstliches drinnen, wirklich nur die 4 Biozutaten. Aber es trifft den modernen Need der Zeit. Schnelligkeit, gesund, schmeckt.
Die große Frage, wenn man das Produkt im Regal stehen sieht und es steht unter anderem im Spar.
Ja.
Warum findet so ein Produkt nicht einer der riesengroßen Lebensmittelkonzerne, sondern eine Haubenköchin aus Kufstein?
Ja, ich glaube, und damit sind wir konfrontiert, es ist unfassbar teuer in der Produktion. Also die meisten Bestandteile von glutenfreien Mehlen, das ist oft Maisstärke, das sind eigentlich Stärkemehle, was per se nicht schlimm klingt. Aber wenn ich dir jetzt frage, Rudi, wie oft isst denn du Semmeln?
Jeden zweiten Tag.
Jeden zweiten Tag. Würdest du jeden Tag 2 oder 3 Semmeln essen?
Jeden Tag 3, eher nicht.
Ja, weil?
Weil ich dann wahrscheinlich nur 30 Kilo mehr hätte.
Ist nicht so gesund, oder?
Ja, wahrscheinlich
genau.
Nicht.
Jetzt ist da aber Weizenmehl drinnen. In den ganzen glutenfreien Mehlen ist oft nur die Stärke drinnen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Mehl, das sehr wenige Nährstoffe mitbringt, sondern wir haben auch noch eine Stärke, die komplett befreit von Mineralstoffen und Vitaminen ist. Das heißt, die Leute essen da eigentlich puren Zucker. Und das ist oft die einzige Alternative, die speziell Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, haben. Das heißt, es gibt per se kein gesundes Produkt, außer diese Leute mischen sich ihre ganzen Mehle immer selbst zusammen. So, die Industrie macht das vermutlich deswegen nicht, weil es einfach teuer ist. Stärke ist unfassbar billig. Es ist unfassbar billig und wir haben wirklich hochwertige Produkte drinnen. Es sind Mehle, nicht Stärken. Eine Stärke ist drinnen, aber die ist besser als Maisstärke, aber darauf können wir später noch eingehen. Aber grundsätzlich, der Hauptbestandteil ist die Bio-Kichererbsen und die kostet einfach. Und die Rezeptentwicklung per se auch.
Das heißt, wenn man das glutenfreie Regal in den Märkten sich anschaut, also erstens würde man sagen, es schmeckt nicht besonders und zweitens, es steht zwar glutenfrei drauf und ist es auch, aber in Summe dann trotzdem nicht gesund.
Genau, und das ist ein Riesenproblem. Viele Menschen assoziieren glutenfrei mit ist gleich gesund. Und wenn ich jetzt zum Regal gehe und denke mir, okay, hätte ich gern die normalen Schokokekse oder hole ich mir die glutenfreien Schokokekse, dann denken viele Menschen, die glutenfreien Schokokekse, die nehme ich jetzt und gönne mir die heute, weil die sind ja auch viel teurer, weil die sind ja gesund. Aber dreht es einmal um und schaut, was draufsteht. Da steht an der ersten Stelle oft Maisstärke, also Zucker sowieso bei Keksen, aber das ist halt so. Aber Maisstärke, wir haben oft modifizierte Stärke noch mit drinnen. Es sind irgendwelche Formgebner drinnen. Also es sind oft ganz, ganz viele ungünstige, ungesunde Lebensmittel drinnen. Und glutenfrei hat einfach da zu Unrecht die Assoziation, ist immer gesund. Ja, das ist leider echt, so wie sagt man.
Ja, zu Unrecht oder von der Industrie so erzeugt. Ja, weil es gibt ja andere Gütesiegel, wie zum Beispiel auch das Thema vegan oder Bio. Ja, also da klebt irgendwo auf einen Apfel Bio.
Ja.
Okay, Apfel ist Apfel.
Genau, Apfel ist Apfel ist Apfel, da bin ich bei dir. Am Ende des Tages geht es einfach gerade speziell bei der Produktion um die Wahl der Düngemittel oder um die Spritzmittel. Es darf in jeder Anbauform in gewisser Art und Weise nachgeholfen werden. Weil wenn du alles nur Mutter Natur überlässt, dann wirst du halt Mutter Natur überlassen und wenn die Sonne nicht scheint oder wenn es regnet oder wenn es gefriert oder du Schädlinge hast, dann im Worst Case ist halt deine ganze Plantage dann quasi zunichte. Die Frage ist einfach, worauf man halt setzt, was einfach die Wertekonstrukt ist, was jetzt gar nicht werten will per se. Es muss einfach jedes Unternehmen für sich selbst definieren, wie sie arbeiten. Das ist eigentlich das Thema. Und per se glutenfrei nochmal, es gibt viele glutenfreie Lebensmittel, die ja gesund sind. Nur das, was die Industrie draus gemacht hat, die glutenfreien Produkte, also ein Apfel ist ja glutenfrei, aber die glutenfreien Mehle, die du kaufen kannst, das sind oft einfach Stärkemischungen. Und das ist, wie würdest du mit Maizenen dir ein Brot backen? Das ist ja irre. Rein der Gedanke.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass eben die Industrie dann auf einen Apfel die 3 Siegel glutenfrei, vegan und bio drauf pickt und es dann für den Konsumenten 3-mal noch besser ist, weil es ist ja frei von und frei von und nochmal frei von.
Ja.
Also eigentlich, ich würde sagen, eine ziemliche Veräppelung des Konsumenten.
Veräppelung ist nett beim Apfel.
In dem Fall gibst du ja die Inhaltsstoffe sogar Preis und sagst, was drinnen ist. So apropos Preis, wir haben ja bei den Lebensmitteln besonders auch in den letzten Jahren durch die hohe Inflation extreme Preissteigerungen gesehen. Und die Menschen können sie damit auch immer weniger leisten. Ist die größte Challenge für dieses Produkt, für das Zaubermehl und für den Erfolg vom Zaubermehl der Preis? Oder was sind sonst noch die Challenges, die gerade jetzt so auf euch zukommen? Ich habe kürzlich in einem Insta-Reel gesehen, so die Bestellzettel laufen heiß. Ihr braucht mehr als einen Drucker, um das alles zu bewältigen. Also es läuft. Aber was ist die große Challenge, um die Skalierung zu schaffen?
Da hast du eh was angesprochen. Also ich weiß nicht, wie es die Viktoria beantworten wird. In meinen Augen ist es definitiv das Pricing, das sich natürlich wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt, die Nachfrage sich erhöht, natürlich anders gestaltet. Wie gesagt, was du am Anfang als kleines Startup produzierst, die Rohstoffpreise sind natürlich anders, wie wenn du sagst, okay, wir können jetzt jede Woche 10.000 Packungen zum Beispiel abbilden. Da hast du ganz andere Bestellmengen, dann schaut das auch besser aus. Aber das Thema bei den glutenfreien Produkten ist einfach, dass die einfach höherpreisiger sind, was auch darauf einfach fußt, dass du unfassbar viele Audits und Sicherheitsmaßnahmen hast, Ziegel hast, die dir einfach Geld kosten, Überprüfungen, die Geld kosten, Reinigungen von Maschinen, die Geld kosten. Also das ist leider oft einfach ein Faktor, der mitkalkuliert werden muss, wobei wir im Vergleich zu dem, was oft in den in meinen Augen, bemängelbaren Produkten sind. Wir haben einfach eine tolle Nährstoffzusammensetzung. Wir sind nicht günstiger, wir sind ein bisschen teurer, aber es ist halt einfach auch gesund. Und viele Menschen von unseren Kunden schätzen das. Und manche gibt es, die verwenden das Zaubermehl für alles und manche sagen, okay, das Zaubermehl nehme ich speziell für meine Pancakes in der Früh, weil dann weiß ich, ich habe einen super gesunden Start in den Tag. Und wenn ich mir mal einen ungesunden Kuchen oder so backe, dann wissen sie, okay, sie greifen auch auf das günstigere, ungesunde, glutenfreie Mehl zum Beispiel zurück. Also ich glaube, es ist ja immer die Balance. Es geht nicht darum, dass du mit einem Produkt dein ganzes Leben regierst und löst. Aber ich glaube, die Awareness bei den Konsumenten ist da und sie wissen es, dass es unterschiedliche Qualitätskriterien gibt.
Okay, dann habe ich das Thema Pricing ganz gut eingeschätzt, weil es ist natürlich hochpreisig und die große Challenge, es hoch zu skalieren und in der Skalierung dann günstiger zu gestalten. Ja, also ich kann mich erinnern, dass vor 15 Jahren, wie ich das erste Mal die Marke Tesla gehört habe, da war der Preis irgendwie auf Porsche-Niveau. Mittlerweile würde ich sagen, eher auf Golf-Niveau. Also auch die Leistbarkeit dann in Zukunft von dem Zaubermehl wird eine Sache sein. Welche Schwellen müsst ihr da überspringen, beziehungsweise hilft bei der Skalierung auch eine Beteiligung? Oder wie war eigentlich das Thema Beteiligungen bei 2 Minuten, 2 Millionen? Es gab ja in dem Pitch einen Investor, der gesagt hat, ich bin dabei, das ist dann sozusagen euer Hahn im Korb. Ist der noch dabei? Hat das funktioniert oder nicht?
Also zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht dabei. Es gibt Gespräche, es laufen Gespräche, auch mit anderen möglichen Investoren und Investorinnen. Die Sache ist natürlich, dass diese Sendungen in allererster Linie einfach eine Interessensbekundung sind. So würde ich es einfach einstufen, weil in Wahrheit, wir könnten dem in 2 Minuten ja auch das Blaue vom Himmel erzählen. Das Zaubermehl könnte auch gar nicht funktionieren. So fair muss man einfach mal sein. Und oder auch das, was wir an Zahlen und so weiter geschildert haben. Das heißt, danach fängt einfach diese Kennenlernphase an. Und wie man sich vorstellen kann, das sind einfach Personen, die sind super viel beschäftigt. Das heißt, sowas dauert einfach ein bisschen länger. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keinen Hahn oder andere Hände noch mit im Korb.
Das heißt, Investor, einer der 4 oder 5 Investoren bei 2 Minuten, 2 Millionen, bekundet sein Interesse, sagt, das kann ich mir vorstellen, könnte ich mir zu dem Preis vorstellen. Dann gibt es eine Prüfung oder Due Diligence oder ein Besprechen von einem möglichen gemeinsamen Weg. Und ob man dann tatsächlich zusammenfindet oder auch nicht, entscheidet sie jedenfalls in den Monaten nach der Sendung.
Genau, und das kann sich ziehen tatsächlich. Das ist ein Kennenlernen auf beiden Seiten.
Das kann sich ziehen, ja. Okay, einer der Investoren, ich weiß aber nicht mehr, wer es war, hat dann auch so in einem leisen Unterton gesagt, aber die 4 brauchen ja gar keinen Investor. Ja. Also das eine ist ja, braucht man oder braucht man nicht, aber ihr habt ja da schon so was Tolles geschaffen und es ist auch bereits im Handel und es gibt ja ja, drei Mitunternehmerinnen in der Gesellschaft mit dir. Also ich würde auch mal bezweifeln, ob sie da wirklich wen unbedingt braucht oder ob das so, wie es ist, zum Erfolg wird.
Genau. Am Ende des Tages, was sie brauchen, denn wir brauchen unbedingt Unterstützung? Nein. Aber fänden wir es toll, wenn noch eine weitere Person mit im Boot ist, die genauso viel Begeisterung, die Know-how hat, die das mit uns gemeinsam weiter bewegen und pushen will? Ja, warum nicht? Also auch da ist wieder mein Credo, Selbstbewusstsein ist super, aber warum sollte man vor kompetenter Unterstützung und Zusammenarbeit sich scheuen, wenn man sagt, hey, gemeinsam könnte man es ja noch cooler machen.
Also sozusagen nicht nur das finanzielle Investment, sondern vor allem auch der Input zum Produkt, das Netzwerk, vielleicht auch die Lieferketten und das gemeinsame Hochskalieren. Da wäre schon Interesse da, wenn wer Input liefern
genau,
könnte.
Genau, hundertprozentig, weil wenn ich schnelles Investment brauche, kann ich auch zur Bank gehen.
Ja.
Da muss ich niemandem da muss ich keine Reports abgeben, mit denen muss ich mich nicht auseinandersetzen. Da mache ich einmal meinen Kreditvertrag, im Idealfall zahle ich die Raten dann zurück und die Sache hat sich erledigt. Also was unser Fokus da schon ist, dass wir einfach ein weiteres Brain mit an Bord haben.
Dann haben Sie jetzt viele Brains gehört,
ja,
weil die Zuhörerzahlen sehr hoch sind. Wo man den Tirolerhof in Kufstein findet, das ist mit Google nicht so schwierig zu erreichen. Meldet euch. Die letzte Frage ist, von wem möchtest du lernen? Die Viktoria Neuhofer hat ja beim Podcast dich vorgeschlagen und hat gesagt, zum Thema Zaubermehl müssen wir unbedingt sprechen. Fahr nach Kufstein und hör dir das an. Wir hatten bis jetzt ein Tonstudio, ein Design ab Hof Podcast, eine Werbeagentur, einen Marktforscher, eine Edelmetallexpertin, einen Möbelproduzenten, einen Investmentspezialisten, einen Künstler, einen Whiskyproduzenten und viele mehr. Wen hättest denn du gerne in einem der nächsten Podcast-Folgen von 52 Runs gehört?
Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Das ist eine gute Frage. Es muss eine bestimmte Person schon sein.
Dann aus dem Bauch raus.
Mit Namen oder einfach nur die Sparte, die ich cool fände? Ach, Herr Jemini. Okay. Puh. Also, ich würde mal tatsächlich das ganze Kollektiv tatsächlich vors Mikro holen, weil sowas existiert noch nicht. Also ich glaube, das ist was, das muss nach draußen getragen werden. Dann bin ich auch ruhiger in dieser nächsten Folge dann, dass eine von den anderen zu Wort kommt. Aber das ist definitiv was gerade in unserer Branche intern sehr viel Wind macht. Also nicht eine Person, sondern ich würde tatsächlich das Kollektiv sagen.
Das Team vor Mikro, also das Teamkollektiv. Ja.
Und ich habe noch jemanden, Entschuldigung, Blödsinn, dass mir das nicht eingefallen ist. Mit meinen ganzen Projekten, ich arbeite jetzt schon seit 2 Jahren mit der Filmproduktion Solid Shot zusammen in Salzburg und da mit einem von den CEOs, also mit dem Daniel Ronacher, definitiv. Also der hat schon unfassbare Doku-Projekte umgesetzt, mit Reinhold Würth unter anderem zum Beispiel. Also eigentlich, es wird schwierig für dich, Rudi. Also entweder den Daniel Ronacher oder das Kollektiv.
Nein, es wird nicht schwierig, weil wir sind ja in der Folge 15 und 52 Runs. Da gibt es nur einige Arbeit zu tun. Also
sehr gut.
Auch sehr gerne nehme ich da 2 Tipps auf für die nächsten Podcast-Partner. Ja, für diese akustische Reise durch deine Küche, durch dein Unternehmertum und durch dein ganzes Schaffen der letzten Jahre bedanke ich mich sehr herzlich, auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer, weil es so viel zu lernen gibt und jeder davon so viel profitieren kann, dass das einfach hochspannend ist, zuzuhören, wie du das machst hier in Kufstein. Alles Gute für die Zukunft, für alles, was da kommen mag, nicht nur für das Zaubermehl, sondern auch für das Buchprojekt, für die Serie auf YouTube und für alles Künftige. Herzlichen Dank, liebe Viktoria Fahringer.
Dankeschön, Rudi. War meine Ehre.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.